Wenn man in einem Wörterbuch das Wort Scheitern nachschaut, dann bekommt man solche Definitionen: ein angestrebtes Ziel oder Ähnliches nicht erreichen, keinen Erfolg haben oder auch misslingen, missglücken, fehlschlagen. Und hieraus ergeben sich für unser Thema einige Fragen. Scheitern Helden, wenn sie ein Ziel nicht erreichen? Scheitern sie dann heroisch oder werden sie zu Versagern? Und wie steht Scheitern in Relation zu Sterben und Tod des Helden? Ist der Tod eine letzte Bestätigung des Scheiterns oder kann er die Reputation eines gescheiterten Helden retten? Captain Robert Falcon Scott bietet sich für eine Betrachtung dieser Fragen geradezu an. Das nationale Monument für Scott steht an der Küste von Devon, einer Region in England, aus der Scott stammte und die auch manch anderen englischen Entdeckerheld hervorgebracht hat, wie etwa Sir Francis Drake. Scott war einer der letzten Repräsentanten der sogenannten heroischen Ära der Entdeckerreise, einer Zeit, in der auf der Weltkarte noch weite weiße Flecken zur Vermessung und Kolonisierung zu finden waren und in der die Entdecker noch weitgehend ohne moderne Technologie agierten. 1910, als Scott zu seiner zweiten Erkundung der Antarktis aufbrach, war das Erreichen des Südpols eine der letzten großen Herausforderungen für Entdecker zu Land. Scott reiht sich also in eine heroische Traditionslinie ein, aber, wie wir wissen, stand er 1912 nicht als Erster am Südpol und bei der Rückkehr vom Pol verlor er nicht nur sein eigenes Leben, sondern nahm 4 Gefährten mit in den Tod. Die Frage stellt sich nun, war Scott deshalb ein gescheiterter Held oder gründet sein Heldenstatus nicht vor allem in der großen Anstrengung, mit der er den Südpol dann doch zumindest als Zweiter erreichte und in der Art und Weise, in der er und seine Begleiter sich dem Tod stellen. Scott hat den Weg in den Tod in einem Expeditionstagebuch selbst beschrieben, ein Journal, das erst Monate nach seinem Tod von einer Suchmannschaft bei seinem Leichnam gefunden wurde. Dieses Ego-Dokument spielt bei der Heroisierung Scotts in den ersten Jahrzehnten nach seinem Tod eine ebenso wichtige Rolle wie bei der Destruktion seiner heroischen Reputation im späten 20. Jahrhundert. Wie ich an einigen Darstellungen der britischen Kultur zeigen möchte, sind im Fall der Heroisierung und Entheroisierung Scotts Elemente des Scheiterns und des Sterbens miteinander verschränkt, was je nach Sehweise und Kontext zu sehr unterschiedlichen Deutungen und Bewertungen Scotts und auch seines Heldentums geführt hat. Zwischen dem Bekanntwerden seines Todes, und das war erst 1913, und dem Ende der 40er Jahre blieb Scotts heroische Reputation, der Mythos Scott of the Antarctic, in Großbritannien relativ unangetastet. Mögliche Fehlentscheidungen, die Scott traf, blieben nicht unerwähnt, konnten seinen Ruf jedoch nicht nennenswert beschädigen. Ab den 60er Jahren war Scott dann aber Gegenstand eines beispiellosen Debunking, wie es im Englischen heißt, das heißt einer systematischen Destruktion seines heroischen Nimbus, die den Akzent auf Scotts angebliche Organisations- und Führungsschwächen legte und nicht auf seinen Tod. Betrachten wir zunächst aber die Heldenreise, wie sie Scott selbst überliefert hat, und ihre frühen kulturellen Deutungen, bei denen das Element des heroischen Todes eine essentielle Rolle spielt. Heute auf den Tag genau vor 106 Jahren, am 17. Januar 1912, schrieb Scott in sein Tagebuch The Pole. Und einen Tag später entstand dieses selbst ausgelöste Foto von Scott und seinen Begleitern Evans, Wilson, Bowers und Oates. Man könnte es durchaus als Dokumentation eines Erfolgs lesen. Hier posieren Männer, die an ihrem Ziel angekommen sind und sie haben hierfür einen Gewaltmarsch von 900 Meilen, fast 1500 Kilometern, durch eine lebensfeindliche Natur zurückgelegt und auf den letzten 150 Meilen ihre schweren Schlitten mit Ausrüstung allein gezogen. Aber die Männer empfanden diese Leistung nicht als Triumph, weil ihnen der Norweger Roald Amundsen 4 Wochen zuvor gekommen war. Sie wussten dies bereits seit dem 16. Januar, für den Scotts Tagebuch vermerkt: The worst has happened, or nearly the worst. The Norwegians have forestalled us and are first at the pole. It is a terrible disappointment, and I'm very sorry for my loyal companions. All the daydreams must go. It will be a wearisome return. Ein Wettrennen zum Pol war von Scott eigentlich nie intendiert gewesen und es kam nur dazu, weil Amundsen unangekündigt beschloss, zum Südpol aufzubrechen, nachdem er der von ihm ursprünglich avisierte Nordpol angeblich schon durch Amerikaner, Cook und vor allem Peary erreicht worden war. Das agonale Element, das Scotts Unternehmung bereits durch die Bewährung gegen die Natur innewohnte, wurde so durch einen Wettstreit zwischen Männern und Nationen verdoppelt. Nach ihrem kurzen Aufenthalt am Pol mussten Scott und seine Gefährten ihren beschwerlichen Weg dann noch einmal zurücklegen und jetzt in einem Wettrennen gegen die Zeit, um sich nicht der allergrößten Kälte aussetzen zu müssen. Für die Rückkehr vom Pol ließ sich Scotts Tagebuch dann aber wie ein Logbuch der Unglücke und Katastrophen. Die Temperaturen sind viel niedriger als vorausberechnet, es wird stürmisch, Evans und Oates können wegen ihrer schlechten körperlichen Verfassung das Tempo nicht mehr halten. Depots mit Nahrung und Brennstoff werden nur mit Mühe und am Ende gar nicht mehr erreicht. Der Marsch wird zur Leidensprobe. Die Männer sterben an Hunger, Dehydrierung und der Kälte. Einen Monat nach Erreichen des Pols stirbt Evans, einen weiteren Monat später Oates, der sich mit einem erfrorenen Fuß tagelang mitgeschleppt hat und schließlich Suizid begeht, um die Kameraden nicht weiter aufzuhalten. Er nimmt dafür nicht die mitgeführten Opiumtabletten, sondern er verlässt das Zelt, um einen schnellen Tod in der Kälte zu finden. Oates' letzter Satz, wie ihn Scott überliefert, gehört zu den famous last words der britischen Kultur. I'm just going outside and maybe sometime. Scotts Journal würdigt Oates' Tod dann schon im Bewusstsein, dass auch alle anderen nicht überleben werden. Und er schreibt, Should this be found, I want these facts recorded. Oates' last thoughts were of his mother, but immediately before he took pride in thinking that his regiment would be pleased with the bold way in which he met his death. We can testify to his bravery. He has borne intense suffering for weeks without complaint. He was a brave soul. We knew that poor Oates was walking to his death, but though we tried to dissuade him, we knew it was the act of a brave man and an English gentleman. We all hope to meet the end with a similar spirit, and assuredly the end is not far. Scott Bowers und Wilson starben dann kurz nach dem 29. März 1912, dem Datum von Scotts letztem Tagebucheintrag, in ihrem Zelt und nur 11 Meilen entfernt von einem Depot, das ihre Rettung hätte sein können. Die Männer verfassten vorher Abschiedsbriefe, Scott zudem eine Botschaft an die Öffentlichkeit und die letzten Sätze seines Tagebuchs verzeichnen die Hoffnungslosigkeit der Lage. We shall stick it out to the end, but we are getting weaker, of course, and the end cannot be far. It seems a pity, but I don't think I can write more. Auf Scotts Unterschrift folgt dann die Ergänzung, Last Entry, For God's sake, look after our people. Scott, oh, sorry, Entschuldigung, ja, okay. Okay. Scott schreibt sein Tagebuch am Ende bewusst als Vermächtnis an die Nachwelt und sein Schreiben ist ein Akt des wohlbedachten Self-Fashioning, der Selbstinszenierung. Scott war offensichtlich um seinen posthumen Ruf und den seiner Kameraden besorgt. Die Funktion der Selbstdarstellung erfüllen auch seine letzten Briefe und die Message to the public. In diesen Botschaften aus dem Grab rechtfertigt Scott den desaströsen Ausgang seiner Unternehmung mit einer Verkettung unglücklicher und unvorhersehbarer Umstände. Aber er drückt ja auch Stolz über das Geleistete aus, etwa im Abschiedsbrief an seinen Freund J.M. Barrie. Das ist der Autor, der die Figur des Peter Pan geschaffen hat. Und er schreibt eben an ihn, I may not have proved a great explorer, but we have done the greatest march ever made and come very near to great success. Was die Nachwelt vor allem aber bewegte, Scott und seine Kameraden als Helden wahrzunehmen, war die Tatsache, dass Scotts Tagebuch eine Ars Moriendi beschreibt. Die würdevolle Art und heroische Haltung, mit der die Männer nach einer großen, vergeblichen Strapaze dem Tod begegneten. Und sehr deutlich legt Scott in seiner Botschaft an die Öffentlichkeit nahe, dass ich in der Performance ihres Sterbens das Beste des englischen Charakters erwiesen habe. We are weak, writing is difficult, but for my own sake I do not regret this journey which has shown that Englishmen can endure hardships, help one another and meet death with as great a fortitude as ever in the past. Had we lived, I should have had a tale to tell of the hardihood, endurance and courage of my companions which would have stirred the heart of every Englishman. These rough notes and our dead bodies must tell the tale. Und Scotts Inszenierungsstrategie war erfolgreich. Die britische Historikerin Stephanie Barchewski betont, dass Scott seinen Zeitgenossen nicht primär wegen seiner Taten zum Held wurde, sondern weil er bewundernswerte Charaktereigenschaften an den Tag legte. Selbstkontrolle, Durchhaltevermögen, Wille zur physischen und mentalen Anstrengung und zum Risiko, Mut und nicht zuletzt Opferbereitschaft. Im Tod als letzte Bewährungsprobe kulminierte Scotts charakterliches, moralisches Heldentum, das für Barchewski ein Scheitern grundsätzlich besser akkommodieren kann als das Konzept eines Heldentums der Tat. Dies hatte sich 60 Jahre vor Scott schon im Fall John Franklins erwiesen, dessen gescheiterte Suche nach der Nordwestpassage noch viel katastrophaler geendet hatte als Scotts Unternehmung. Alle 130 Männer starben und viele davon, nachdem sie nach einem verzweifelten Überlebenskampf zu Kannibalen wurden. Und doch war Franklin ein anerkannter Held, als Scott zu seiner Unternehmung aufbrach. Ein Held, der für britische Interessen sein Leben gegeben hatte. Max Jones sieht in der Franklin-Rezeption für den Fall Scott ein Modell, nämlich einen Diskurs über Polarheroismus, wie er sagt, in dem der Tod nicht als Desaster figuriert, sondern als heroisches Opfer. Auch Scotts Tod schien umso nobler, als man ihn als Opfer für das Wohl seiner Nation interpretierte, für ihre letzte imperiale Expansion, für die Mehrung ihrer wissenschaftlichen Leistungen und noch viel grundsätzlicher als Beweis ihrer andauernden Größe. Für Max Jones liegt der wesentliche Grund für die große Resonanz von Scott bei seinen Zeitgenossen darin, dass er Ängste und Verunsicherungen beschwichtigen konnte. Der Tod von Scott und seinen Kameraden schien für Max Jones zu beweisen, dass Großbritannien trotz manch gegenteiliger Anzeichen noch eine bedeutende, starke und virile Nation war. Denn schon der Burenkrieg um 1900 hatte Zweifel an der Behauptungskraft des British Empire geweckt und das Gespenst eines Defizits an soldatischer Männlichkeit heraufbeschworen. Und wie Jones ausführt, gab es 1913 noch viele andere Faktoren, die die Nation und ihr Selbstbild verunsicherten. Das Aufstreben Deutschlands, der sich schon abzeichnende Bürgerkrieg in Irland, die Debatte um das Frauenwahlrecht und damit Geschlechternormen allgemein, der Eindruck vom Verlust traditioneller Werte und Ideale angesichts des Materialismus und der Fortschrittsgläubigkeit der Moderne, wobei der Untergang der Titanic im April 1912 gerade spektakulär gezeigt hatte, dass Fortschritt seine Grenzen hatte. Angesichts solcher verunsichernden Faktoren schien der im Eis konservierte Leichnam Scotts die Beständigkeit alter Ideale, Werte und Normen im ganz wörtlichen Sinne zu verkörpern. Dies war jedenfalls der dominante Tenor, als Scott unmittelbar nach Eintreffen der Nachricht von seinem Tod, und das war am 10. Februar 1913, zu einem Medienereignis wurde. Was an der damaligen Berichterstattung auffällt, ist nicht nur die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich der Sprache des Heroischen bediente, sondern auch die zentrale Stellung, die Tod, Trauer und Vermächtnis in ihr einnahm. Die Presse zeigte Bilder, zum Beispiel des eisigen Grabs von Scott, Wilson und Evans und vom offiziellen Gedenkgottesdienst in der St. Paul's Cathedral, an dem sogar der König Georg V. teilnahm. Schon am 12. Februar, also nur zwei Tage nach Eintreffen der Todesnachricht, veröffentlichte die Times eine Analyse der Bedeutung, die Scotts Tod zugeschrieben werden konnte. Vom Scheitern ist hier nirgendwo die Rede. Im Gegenteil wird der wissenschaftliche Ertrag der Expedition hervorgehoben und betont, dass dieser auch das primäre Ziel der Unternehmung gewesen sei, von von Scott und seinen Gefährten bis zuletzt akribisch befolgt, und das Ganze wird dann so zusammengefasst: It is thus that they snatched a victory out of the jaws of death and accomplished that which they had set themselves to do, though they perished in the moment of accomplishment. Noch wichtiger ist dem Verfasser des Artikels aber der moralische Ertrag der Unternehmung, und auch der hängt wieder mit dem Tod zusammen. Its real value is moral and spiritual, and therefore in the truest sense national. It is a proof that in an age of depressing materialism, men can still be found to face known hardship, heavy risk, and even death in pursuit of an idea, and that the unconquerable will can carry them through, loyal to the last to the charge they have undertaken. That is the temper of men who build empires, and while it lives among us, we shall be capable of maintaining the empire that our fathers built it. So we owe honor and gratitude to Captain Scott and his companions for showing that the solid stuff of national character is still among us, and that men are still willing to be killed in action for an idea. Die Presse nahm also auf, was Scott in seinen letzten Texten als Interpretation vorgegeben hatte. Sein Journal wurde sehr schnell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, erst serialisiert im populären Strand Magazine, und schon im November 1913 als luxuriöse Buchausgabe, für die J.M. Barrie eine kurze Todesszene erfand, die behauptete, dass Scott als letzter der drei Männer im Zelt gestorben war, also am längsten ausgehalten hat. Die Buchausgabe war Teil einer lebhaften Erinnerungskultur in allen Medien, und fast überall ist der Tod ein dominantes Motiv. Von den vier Fenstern etwa, die 1915 in der Kirche des Dorfes Binton enthüllt wurden, zeigt eines den Tod von Oates, also das vorletzte nach rechts hin, das andere das Grab der anderen Männer. Die Kirchgänger in Binton blickten auf diese Bilder, während sich einige der verlustreichsten Schlachten des Ersten Weltkriegs an der Westfront abspielten. Nun, die Interpretation, dass Scott und seine Gefährten einen Opfertod für die Nation gestorben waren, verhalf Scott of the Antarctic zu offensichtlicher Bedeutung im Ersten Weltkrieg, eine Bedeutung, die auch gesteuert wurde. Ein schon 1913 entstandenes Gemälde, das Oates' Weg in den Tod darstellt, wurde gleich nach Kriegsausbruch in einer populären jungen Zeitschrift reproduziert, als Modell für vorbildliche Opferbereitschaft auch im Krieg. Von Bedeutung für die Trauerkultur des Ersten Weltkriegs war zudem, dass die Leichen Scotts und seiner Kameraden dort geblieben waren, wo die Männer starben. Scott of the Antarctic wurde so auch zum Modellfall für die vielen trauernden Angehörigen, deren gefallene Männer und Söhne nicht in der Heimat, sondern in der Nähe der Schlachtfelder begraben wurden oder deren tote Körper nie gefunden wurden, wie der von Oates. Im Zweiten Weltkrieg blieb Scott of the Antarctic weiter nützlich als Exempel des Durchhaltens und der gemeinschaftlichen Anstrengung, die jetzt nicht nur den Soldaten, sondern auch der britischen Zivilbevölkerung abverlangt war. Und auch in die unmittelbaren Nachkriegszeit ließ sich der Mythos noch überführen und brachte 1948 eine letzte große Darstellung von Scotts Heldentum hervor, nämlich den Spielfilm Scott of the Antarctic. Scott wurde gespielt von dem bekannten Schauspieler John Mills, dem damaligen Kinopublikum als Inkarnation von Decent Englishness, also ehrbarem Engländertum, ein Begriff. Der Film folgt eng Scotts Tagebuch und rekurriert auf bekannte Bilder und Filme von Herbert Ponting, dem offiziellen Fotografen und Kameramann der Expedition, aber er bereitet das Scott-Narrativ für die Deutungsbedürfnisse seiner eigenen Zeit auf, die mit dem Nachwehen des Krieges zu kämpfen hatte, einschließlich eines Bewusstseins, dass Britannien seine große Zeit jetzt wirklich hinter sich hatte. Die Dekolonisierung hatte eingesetzt, und noch bevor der Film in die Kinos kam, war Indien in die Unabhängigkeit entlassen worden. Der Filmhistoriker James Chapman hebt hervor, dass der Film Werte betonte, die in der Nachkriegsgesellschaft hohes Ansehen genossen, wie Anstand, Pflichtbewusstsein und Gemeinsinn. Der Film zeigt, wie die Männer dem Tod mit Würde begegnen, aber der einzige Mann, der sterbend gezeigt wird, ist Evans, die am wenigsten heroisch gezeichnete Figur. Im Fall von Oates und den anderen Männern blendet der Film vor dem Sterben aus oder er macht einen ganz harten Schnitt in eine andere Situation, sodass sie für die Zuschauer im Moment des heroischen Gefasstseins bewahrt werden. Und das möchte ich Ihnen gerne an einem kurzen Clip zeigen.
I do not regret this journey. We took risks. We knew we took them. Things have come out against us. And therefore, we have no cause for complaint. Had we lived, I should have had a tale to tell of the hardihood, endurance, and courage of my companions, which would have stirred the heart of every Englishman. Seems a pity, but I don't think I can write more. These rough notes and our dead bodies must tell the tale. For God's sake, look after our people.
Schlussbild des Films ist das Kreuz, das errichtet wurde, bevor die Überlebenden der Expedition die Antarktis verließen. Und hier wird die Schlusszeile eines berühmten Heldengedichts der viktorianischen Zeit zitiert, Tennysons Ulysses, to strive, to seek, to find and not to yield, zu streben, zu suchen, zu finden und nicht aufzugeben. Und mit dieser Schlusseinstellung liest sich der Film wie eine letzte Affirmation von oder auch eine Elegie auf Ideale, Werte und Heldenkonzepte, die man aus dem 19. Jahrhundert geerbt hatte. Nun, in dem Maß, in dem tradierte Heldenvorstellungen während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend als unzeitgemäß empfunden wurden, lässt sich nun das eingangs genannte Scott-Debunking beobachten. Die 60er und 70er Jahre mit ihrer Gegenkultur und Haltung des Anti-Establishment bevorzugten Anti-Helden, Rebellen oder Außenseiter. Und es schadete Scott und Oates nun, dass sie Helden des Establishments ihrer Zeit waren, einschließlich der Tatsache, dass sie dem Militär angehörten. Anfang der 70er Jahre wurden Scott und Oates zum Objekt der offenen Satire, etwa in einem Sketch von Monty Python, der Scotts Unternehmung in die Sahara versetzt und die Männer mit einem grotesken, mechanischen Pinguin kämpfen lässt. Ein Stück des linken Dramatikers Howard Brenton wurde direkt als Show gestaltet und für die Aufführung auf einer Eisbahn geschrieben. Anders für die Expedition ist hier allein, dass der britische König sein Empire auch noch um die Antarktis erweitern will, wofür man dringend einen englischen Held benötigt, der dann aber kläglich scheitert. Dem Tod der Helden wird von Brenton jede Würde genommen. Oates versagt schon, als er seinen berühmten letzten Satz vom Ansager groß angekündigt nicht herausbringt. Stattdessen hört man Fußball-Fangesänge als zeitgemäße Form von Heldenverehrung. Und schließlich fällt über Scott und seine Gefährten eine Horde großer Entdeckerfiguren her, darunter Sir Francis Drake, die Männer tötet und verspeist, wohl eine Anspielung auf das Desaster der Franklin-Expedition. Ende der 70er Jahre erlebte die Scott-Destruktion mit Roland Humphreys Doppelbiografie Scott und Amundsen einen Höhepunkt. Der Bestseller verbreitete die These, Scott habe als kläglicher Stümper den späteren Niedergang Großbritanniens präfiguriert und Humphreys Sicht wurde durch eine erfolgreiche Fernsehminiserie noch weiter verbreitet. Hierfür hatte Trevor Griffiths, wie Brenton, ein Establishment-kritischer Dramatiker, der in Scott einen essentiell kleinen Mann sah, das Drehbuch geschrieben und Griffiths nutzte die Gelegenheit, um auf Scott seine Frustration über Margaret Thatcher und den Falklandskrieg zu projizieren. In den frühen 90er Jahren dann präsentierte Beryl Bainbridge in ihrem Roman The Birthday Boys eine Mischung von kritischer und mitfühlender Sicht auf Scott. Die Expedition wird hier aus der Ich-Perspektive von Scott und seinen vier letzten Begleitern erzählt, jeweils an Tagen, an denen sie ihren Geburtstag feierten. Und durch die subjektive Erzählweise wird der Mythos auf eine menschliche Dimension reduziert und auch das Sterben wird individualisiert. Als am Ende Oates, dessen Geburt mit seinem Todestag zusammenfällt, aus dem Zelt tritt, tut er das nicht im Bewusstsein, als englischer Gentleman zu sterben, sondern er erinnert sich an seine Kindheit und vor allem erinnert er sich an ein Bild, das in seinem Kinderzimmer hängt, ein ganz bekanntes Bild. Und mit diesem Verweis auf dieses Bild projiziert auch Beryl Bainbridge den Mythos zurück in eine vergangene Zeit, in die viktorianische Zeit und suggeriert indirekt, dass er für die Gegenwart keine Gültigkeit mehr haben kann. Nun, im 21. Jahrhundert ist Scott of the Antarctic noch immer nicht davor gefeit, veralbert zu werden. Die in Großbritannien beliebte Comedy-Serie Horrible Histories ließ in einem Sketch aus dem Jahr 2009 keinen Zweifel an den Gründen, die zu Scotts Scheitern und Tod führten. Und Sie sehen, dass das alles auf den Schildern markiert ist. Aber es gibt Anzeichen einer neuen, positiven Sicht auf Scott im 21. Jahrhundert. Stephanie Baczewski schrieb schon 2007, dass der politische Konservatismus der Ära nach 9/11 ein Klima für eine neue, Scott-gewogene Rezeption geschaffen habe. Und dies passt in den Befund, dass man in Großbritannien heute allgemein auf ein verstärktes Interesse an und auch eine neue Wertschätzung für Helden stößt. Das patriotische Klima, das in Großbritannien im Umfeld der Brexit-Entscheidung entstand, mag dazu führen, dass demnächst auch die imperialen Helden Britanniens neu gewürdigt werden. Das National Maritime Museum jedenfalls wird im Herbst dieses Jahres einen neuen Flügel eröffnen, der den großen Entdeckern Britanniens gewidmet ist. Und wie auf der Baustelle heute schon zu sehen ist, wird Scott hier seinen Platz haben. Um auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, wann scheitern Helden und wie steht ihr Scheitern in Relation zu Sterben und Tod? Im Fall Scott gibt es durchaus Gründe, ihn mit Scheitern, Versagen oder zumindest Fehlentscheidungen zu assoziieren. Aber in keiner der Sehweisen, die ich Ihnen hier kurz präsentiert habe, ist sein Tod ein Element des Scheiterns. Ganz im Gegenteil fußt Scotts heroische Reputation ganz essentiell in der Art seines Sterbens und der Haltung, die er angesichts des Todes bewies. Vielen Dank.